DW Medizin und Gesundheit.
Hallo und willkommen zu Medizin und Gesundheit. Ich bin Gudrun Heise. Wir haben heute folgende Themen für Sie. Geringe Überlebenschancen für Menschen, die sich mit dem Nipah-Virus infiziert haben. Das hochgefährliche Virus breitet sich in Indien aus und in der Demokratischen Republik Kongo ist es das Ebola-Virus. Ein vielseitiger Antikörper fasziniert Mediziner.
Das Neue an dem Antikörper ist, dass der verschiedene Typen von den Klebsiellen erkennen kann. Und auch haben wir gezeigt, dass sie an Hefe binden können sogar und das AIDS-Virus HIV.
Und eine junge Wissenschaftlerin erforscht, wie Spermien als Transportmittel eingesetzt werden können.
Ja, die schwimmen dort rein und dann fangen die an, die Röhrchen vorzubewegen, vor sich herzuschieben. Und dann hier auch nochmal, da kann man dann sehen, wie die magnetisch gelenkt werden.
Für viele, die sich mit dem Nipah-Virus infizieren, endet die Erkrankung tödlich. Anfang Mai gab es in Indien die ersten Fälle. Das Virus kommt vor allem in fruchtfressenden Fledermäusen vor, kann aber auch andere Tiere wie etwa Schweine, Rinder befallen, aber eben auch Menschen. Die Ansteckung geschieht über Tröpfchen oder Schmierinfektion, aber auch über den Verzehr kontaminierter Früchte. In Bangladesch zum Beispiel kam es 2004 zu einem Ausbruch, nachdem Menschen rohen Dattelpalmensaft getrunken hatten. Der Saft wird nicht aus den Früchten, sondern dem Stamm des Baumes gewonnen. Es stellte sich später heraus, dass er mit Spuren von Speichel und Urin von Fledermäusen verseucht war. Das Nipah-Virus ist äußerst aggressiv und so liegt die Sterblichkeitsrate bei einer Infektion bei 70%. Aus Indien berichtet Silke Dietrich.
Another person has died due to mysterious Nipah virus.
Die Nachrichten im Fernsehen, Zeitungen und Online-Medien in ganz Indien versuchen, die Bürger hier aufzuklären. Nipah, von diesem Virus hatte bislang kaum einer gehört. Jeder, der mit den Opfern in Kontakt stand, muss sofort in Quarantäne, sagt ein Pfleger aus dem südindischen Bundesstaat Kerala in den Abendnachrichten. Diese Leute müssen sich sofort von den anderen isolieren. Halten Sie sich, gerade in dem Ort, wo die ersten Fälle aufgetreten sind, von Ihren Nachbarn fern. Die Blutergebnisse werden uns erst in 2 Wochen vorliegen. Mehr als 90 Menschen aus dem Umfeld der Opfer seien nun unter Quarantäne gestellt worden, haben die Behörden mitgeteilt. Sie wollten so versuchen, dass sich der Erreger nicht weiter verbreitet. Gleich nachdem die ersten Fälle bekannt wurden, hat die indische Regierung Unterstützung in die betroffenen Gebiete geschickt. Um Sicherheit zu gewährleisten und auch zur Vorbeugung, haben wir ein erfahrenes Team nach Kerala geschickt, sagt der staatliche Gesundheitsminister von Indien. Das sind 7 Experten und die werden vom Direktor der nationalen Krankheitskontrolle angeleitet. Auch ein Tierarzt ist mit an Bord. Der Nipah ist ein Virus, das von Fruchtfledermäusen übertragen wird, über deren Speichel oder Urin. Knabbern die Fledermäuse Früchte an und die wiederum werden von Säugetieren oder Menschen gegessen, ist die Ansteckungsgefahr groß. Für die Menschen, sagt der Mikrobiologe Dr. Navin Dang, sei das Virus oft tödlich.
We've had a couple of episodes of this before in India also.
Wir hatten ja schon 2 Ausbrüche zuvor in Indien. Beim ersten starben fast alle, die sich angesteckt hatten. Beim zweiten sind so um die 65-70% gestorben. Ich möchte keine Panik verbreiten, aber es gibt leider keinerlei Medikamente, um Nipah zu heilen. Die ersten Todesopfer beim derzeitigen Ausbruch gehörten alle zu einer Familie in Südindien, in deren Brunnen tote Flughunde gefunden wurden. Auch eine Krankenschwester, die die ersten Betroffenen behandelt hatte, ist nun gestorben. Das bedeutet, dass das Virus auch von Mensch zu Mensch übertragen werden kann. Es ist somit gefährlicher als das Zika-Virus, sagt Dr. Dang. Zika betrifft ja vor allem die schwangeren Frauen, aber bei Nipah kann jeder betroffen sein.
So I think this is much more dangerous.
Zum ersten Mal entdeckt wurde das Nipah-Virus in Malaysia, daher auch der Name, so heißt das Dorf, in dem viele Menschen vor rund 20 Jahren daran erkrankt sind. Seitdem taucht das Virus vor allem in Südasien auf, öfter mal in Bangladesch und nun eben zum 3. Mal in Indien. Das Virus breite sich vor allem in tropischer Umgebung aus, sagt der Mikrobiologe Dang.
It is localized to that area, but entire world
Die Ausbreitung kann man auf eine lokale Umgebung eingrenzen. Kein Grund zur Panik also. Aber die ganze Welt ist ja quasi ein kleiner Ort geworden. Jeder infizierte Patient kann den Virus hinaustragen. Und ein Flugzeug ist, ich würde es jetzt mal so ausdrücken, eine sehr fruchtbare Zone, um Infektionen zu streuen, allein über die Klimaanlagen dort. Die Weltgesundheitsorganisation sagt, das Nipah-Virus sei einer von 8 Erregern, der eine weltweite Epidemie auslösen könnte.
Auch in der Demokratischen Republik Kongo grassiert wieder ein gefährliches Virus, Ebola. Im Kampf gegen den Ebola-Ausbruch hat das zentralafrikanische Land eine gezielte Impfkampagne mit einem experimentellen Impfstoff begonnen. Rund 600 Menschen, vor allem Mitarbeiter von Gesundheitseinrichtungen und Personen, die mit Infizierten in Kontakt kamen, sollen geimpft werden. Laut WHO sei man heute besser gewappnet als noch 2014. Damals starben bei einer verheerenden Ebola-Epidemie in Liberia, Guinea und Sierra Leone mehr als 11.000 Menschen. Durch die groß angelegte Impfaktion lässt sich Ähnliches hoffentlich verhindern. Linda Staude mit dem folgenden Bericht aus der Demokratischen Republik Kongo.
Das tut überhaupt nicht weh, beruhigt Dr. Touré seine Patientin. Dann setzt er eine Spritze in ihren Oberarm, eine Impfung gegen das Ebola-Virus. Annie Loyoko ist Krankenschwester im Mwangata-Hospital in der kongolesischen Stadt Mbandaka und kümmert sich um Ebola-Kranke und Verdachtsfälle. Wir sind glücklich, dass wir die Impfung bekommen haben, denn Ebola ist eine Krankheit, die nur schwer zu behandeln ist und oft tötet. Wir haben Glück, dass wir geimpft werden können und jetzt geschützt sind. Die Impfkampagne in Mbandaka läuft auf Hochtouren. Die abgelegeneren Regionen sollen so schnell wie möglich folgen. Dort waren Anfang Mai die ersten Ebola-Fälle gemeldet worden. Wir haben Angst vor dieser Epidemie. Wir wollen keinen Kontakt mit Leuten von außerhalb der Stadt. Und wir waschen uns ständig die Hände, um eine Ansteckung zu vermeiden. Klagt Djibouti Bolongoi. Es ist bereits der 9. Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo, aber der erste, bei dem das Virus eine Millionenstadt erreicht hat. Ich habe keine Ahnung, wie ich mich vor Ebola schützen soll. Nur Gott kann mich vor dieser Krankheit bewahren, sagt Lucia Mbangu hilflos. Um das zu ändern, hat die Stadt eine Aufklärungskampagne gestartet. Medizinstudent Chrétien Mangemba gehört zu der Gruppe, die mit Informationen über Ebola von Haus zu Haus zieht. Mein Job ist, den Leuten bewusst zu machen, dass die Epidemie in der Stadt ist. Es geht um Aufklärung darüber, wie die Krankheit übertragen wird. Nämlich über den Kontakt mit Körperflüssigkeiten von Infizierten wie Blut, Sperma oder Speichel. Mama Kasimba Lombe ist froh über den Besuch der Aufklärer. Sie haben uns gesagt, dass wir auf Hygiene achten sollen und dass Kranke ins Hospital gebracht werden müssen. Wir sollen zur Begrüßung nicht mehr wie sonst die Hand geben und uns oft die Hände waschen. Und vorsichtig sein beim Verzehr von sogenanntem Bushmeat, dem Fleisch von Flughunden, Affen und anderen Wildtieren, die als Wirte des Ebola-Virus gelten. Der Zentralmarkt von Mbandaka. Die Verkäuferinnen zerlegen mit geübten Schlägen ihrer Macheten, Schildkröten, Krokodile und Affen. Ihr Fleisch ist eine Delikatesse im Kongo. Wir wissen doch nicht wirklich, woher Ebola kommt. Wir verkaufen jeden Tag Affenfleisch. Ich habe mein Geschäft schon von meinen Eltern geerbt. Zu ihrer Zeit hat kein Mensch über Ebola geredet. Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll mit meinem Affenfleischgeschäft, sagt Mama Fanny bitter. Die Versorgung der Stadt ist gefährdet, seit Mbandaka praktisch vom Hinterland abgeschnitten ist, erklärt Marktmanager Sebastian Seka Lokila. Wir haben Schwierigkeiten, etwas zu verkaufen. Es kommen keine Autos mehr aus der Umgebung. Deshalb gibt es nicht genug Cassava und andere Nahrungsmittel. Die Weltgesundheitsorganisation hofft, dass sich das bald wieder ändern wird und dass sie den Ebola-Ausbruch schnell unter Kontrolle bringen kann, vor allem durch die Impfung. WHO-Chef Tedros Ghebreyesus:
It's concerning.
Es ist besorgniserregend, dass es Ebola-Fälle in einem urbanen Zentrum gibt. Aber wir sind sehr viel besser aufgestellt, um mit diesem Ausbruch fertig zu werden, als 2014. Bei der Epidemie damals starben in Westafrika mehr als 11.000 Menschen.
In der ganzen Welt forschen Mediziner daran, Ersatz für Antibiotika zu finden, die mittlerweile wirkungslos geworden sind. Und ausgerechnet im menschlichen Körper sind die Wissenschaftler fündig geworden. Denn dort haben sie einen ganz besonderen Antikörper entdeckt. Der kann verschiedene Arten von Keimen abwehren. Mehr dazu von Moritz Pompel.
Klebsiellen, das klingt irgendwie nach Kleber. Und tatsächlich klebt diese Bakteriengattung überall an uns dran, vor allem auf der Nasenschleimhaut und im Darm. Solange wir gesund sind, macht sie uns nichts. Bei immungeschwächten Menschen aber lösen bestimmte Unterarten Lungenentzündungen und Blutvergiftungen aus. Gegen diese Klebsiellen hat Hedda Wardemann vom Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg jetzt Universal-Antikörper entdeckt, und zwar im Blut von gesunden Probanden.
Das Neue an dem Antikörper ist, dass der verschiedene Typen von den Klebsiellen erkennen kann. Und auch haben wir gezeigt, dass sie an Hefe binden können sogar und das AIDS-Virus HIV.
Dran binden heißt zwar noch nicht besiegen, aber trotzdem, es ist eine echte Allzweckwaffe, die unser Körper da bildet. Die bisher bekannten Antikörper eliminieren immer nur einen bestimmten Keim. Die neu entdeckten Universalantikörper dagegen richten sich gegen viele Keime gleichzeitig.
Das liegt auch daran, was die hier genau erkennen, weil die erkennen keine Eiweiße, was normalerweise Antikörper besonders gut erkennen, sondern hier werden eben Teile von Zuckerketten erkannt. Und das macht hier den Trick aus.
Sagt Oliver Kurzei von der Mikrobiologie der Uni Würzburg, der nicht an der Studie beteiligt war. Charakteristische Zuckermoleküle ragen aus vielen Zelloberflächen nach außen. In einigen Bereichen gleichen sie sich. Und genau an diesen Stellen erkennen die Universalantikörper verschiedene Keime auf einen Schlag. Und jetzt keimt eine Hoffnung. Antikörper als Medikament, quasi als Antibiotika-Ersatz. Gerade im Krankenhaus, wenn Patienten eh schon geschwächt sind, verursachen Klebsiellen immer wieder tödliche Infektionen.
Antikörper könnten eben eine therapeutische Strategie sein. Entweder zum Beispiel in der akuten Infektion, wenn jemand schon infiziert ist, dass man ihm schnell diesen Antikörper gibt oder vielleicht auch einen Cocktail von mehreren Antikörpern. Man kann sich auch vorstellen, die Antikörper in Kombination mit Antibiotika zu nutzen.
Dafür müsste man die Antikörper in großem Stil künstlich herstellen. Dass das grundsätzlich klappt, haben die Heidelberger Forscher in ihrer Studie bereits gezeigt. Aus dem Blut der Probanden haben sie die Abwehrzellen herausgefischt, die die Antikörper herstellen. So sind sie an das zugrunde liegende Genmaterial rangekommen. Und damit konnten sie in der Zellkultur die Antikörper künstlich nachbauen. Von einem Medikament ist man zwar noch meilenweit entfernt, aber bei Mäusen haben die künstlichen Antikörper jetzt immerhin schon mal gegen verschiedene Klebsiella-Bakterien gewirkt. Die nächsten Schritte? Versuche mit gesunden Probanden. Und dann später mit Kranken. Dass künstliche Antikörper grundsätzlich auch bei Menschen funktionieren, ist immerhin schon bekannt. In der Krebstherapie. Aber auch gegen Mikroorganismen, sagt Oliver Kurzei von der Uni Würzburg.
Bekanntestes Beispiel vielleicht ist die Tollwut. Da ist es ja tatsächlich so, dass wenn jemand einen Tierbiss hat und nicht geimpft ist, dann werden ihm auch Antikörper verabreicht, um vor dieser sonst tödlichen Infektion zu schützen.
Bei den Universalantikörpern gibt es aber noch viele ungelöste Fragen. Wirken sie überhaupt zuverlässig bei einer Infektion? Und wenn ja, zu welchem Zeitpunkt der Erkrankung muss sie der Patient bekommen und in welcher Dosis? Könnten Keime eventuell mutieren, um den Antikörpern zu entwischen, so ähnlich wie bei einer Antibiotikaresistenz? Eine lange Liste an Experimenten steht an. Aber irgendwann könnte es heißen, Universalantikörper statt Antibiotikum.
Wenn das funktioniert, das wäre natürlich fabelhaft. Fabelhaft ist auch die Entdeckung, die Dr. Veronika Magdans gemacht hat. Die Postdoktorandin an der Professur für angewandte Zoologie der TU Dresden hat sich mit Spermien beschäftigt und wie sie als Diagnosewerkzeug und als Transportmittel in unserem Körper eingesetzt werden könnten, zum Beispiel für Medikamente. Spermien sind sehr leistungsfähig und sie sind schnell, können sogar Mikropartikel oder Mikroröhrchen transportieren. Annegret Faber hat mehr zu dieser vielversprechenden Forschungsarbeit.
Spermien sind winzig, nicht größer als 5 Mikrometer, also tausendfach kleiner als ein Millimeter. Aber sie haben viel Kraft. Mit ihren schlängelnden Bewegungen können sie sogar kleine Metallröhrchen vor sich herschieben. Und genau das macht sich die Biotechnologin Veronika Magdans zunutze.
Also in meiner Doktorarbeit habe ich diese Methode entwickelt mit dem Team am Institut für Integrative Nanowissenschaften hier am Leibniz-Institut in Dresden. Und dort haben wir eben die Technologie, dünne Membranen aus fast allen Materialien herzustellen und zum Beispiel eben aus Nanomembranen ein Röhrchen zu machen, in dem es sich aufrollt.
Und in das ein Spermium genau reinpasst. Auf ihrem Computerbildschirm läuft ein Film, der genau das zeigt. Winzige Spermien schwimmen in einer Flüssigkeit. Unter optimalen Bedingungen sind sie mehrere Tage aktiv. Um sie herum liegen kleine Röhrchen. Die Forscher warten nun darauf, dass die Spermien von alleine in die Röhrchen hineinschwimmen.
Das ist zufällig so. Ja, die schwimmen dort rein und dann fangen die an, die Röhrchen vorzubewegen, vor sich herzuschieben. Und dann hier auch nochmal, da kann man dann sehen, wie die magnetisch gelenkt werden.
Die Spermien sind der Motor und das Transportmittel und die Metallröhrchen machen es möglich, die Spermien magnetisch zu lenken. Biohybride nennen die Forscher das. Und die könnte man für 2 Dinge nutzen. Die Embryologin Dr. Verena Nordhoff vom Zentrum für Reproduktionsmedizin und Andrologie am Universitätsklinikum Münster traf erst kürzlich mit den Dresdner Forschern zusammen und hörte sich deren Pläne an.
Die Idee ist ja, dass immotile Spermien zum Beispiel an die Eizelle transportiert werden und das im Körper passiert.
Also kein belastender Eingriff mehr, sondern die Spermien würden gezielt direkt zur Eizelle gelenkt werden. Eine 2. Anwendung könnte im Bereich der Krebstherapie liegen.
Die andere Idee ist, dass die Spermienköpfe mit Stoffen aufgeladen werden, Antibiotika oder Krebsmitteln, und dann spezifisch zu diesen Tumoren transportiert werden können.
Für Verena Nordhoff eine bahnbrechende Idee.
Die Idee ist super, die ist wirklich super. Und was die machen können und was die herstellen können, die ist wirklich fantastisch.
Aber es gäbe ein großes Problem. Die Mikroroboter sind im Körper nicht kontrollierbar. Es gibt kein Verfahren, um sie sichtbar zu machen und ihren Weg nachzuverfolgen.
Also Ultraschall und solche Sachen, die können ja nur eine bestimmte Zentimeterweite in den Körper reinleuchten. Und diese Microbots sind wirklich winzig. Und es gibt bisher noch keine bildgebenden Verfahren, die tatsächlich diese kleinen Microbots verfolgen können.
Das bestätigt auch Veronika Magdans. Spruchreif sei das Verfahren zwar noch lange nicht, aber es habe viel Potenzial, glaubt Embryologin Verena Nordhoff.
Also für die Reproduktionsmedizin sehe ich in den nächsten 10 Jahren nicht unbedingt eine Anwendungsmöglichkeit. Aber das heißt nicht, dass man da nicht weiter forschen sollte. Also die Techniken, das ist wirklich toll.
Das war's für heute aus Medizin und Gesundheit. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter dw.com/wissenschaft, in unserem Fernsehmagazin Fit und Gesund auf unserer englischen Seite dw.com/scitech und in unserer englischen Sendung Spectrum, die es alle 14 Tage auch als Podcast gibt. Ich bin Gudrun Heise, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.